Guten Morgen miteinander. Die Katrin hat es schon richtig gesagt, es geht heute um Kontraste. Deswegen ist die PowerPoint heute auch sehr kontrastreich. Ich habe es versucht, so umzusetzen. Schwarz auf weiß, weiß auf schwarz. Ihr werdet dann hinterher merken, es hat zwei Seiten, die ganze Geschichte. Aber warum eigentlich? Ich habe gemerkt, nicht nur das Leben hat zwei Seiten, sondern auch Psalm 1. Ich habe so mir überlegt, was ist bis Sommer so dran, und ich wollte zum Thema Psalmen was machen, und Psalm 1 ist irgendwie der Anfang bei den Psalmen, also habe ich gedacht, ja, Psalm 1 für heute. Thema Gebet, Thema Psalmen, das ist irgendwie so gleichbedeutend. Wer die Bibel in der Mitte aufschlägt, der wird bei den Psalmen landen und der wird merken, das sind eigentlich Gebete. Aber Psalm 1 sticht heraus. Psalm 1 ist nicht ein Gebet, irgendein Gebet, sondern Psalm 1 ist eigentlich wie bevor wir beten oder bevor du betest. Deswegen der Titel heute, bevor du betest. Und mir ist völlig klar, es gibt Leute, die beten nur ganz kurz. Hilf mir. Oder, oh Gott. Oder, Gott sei Dank. Vielleicht ist es noch nicht mal ein Gebet, was die Leute formulieren, sondern irgendeine Redewendung, die sie sich irgendwann mal angewöhnt haben. Also sind sie sich eigentlich gar nicht bewusst, dass sie Gebetsworte gebrauchen, aber gebrauchen sie trotzdem. Andere, die haben ein regelmäßiges Gebetsleben. Die setzen sich zum Beispiel vor dem Essen hin, falten die Hände und beten. Also wenn sie nicht gerade in der Kantine sind. Oder die anderen, die haben ein Gebetsleben gleich nach dem Aufstehen oder bevor sie einschlafen. Gewisse sagen, ich schlafe viel besser, wenn ich vorher bete. Oder ich schlafe vor allem ein, wenn ich bete. Alles möglich, alles möglich. Wir werden uns in den nächsten Sonntagen so mit dem Thema Psalmen, mit dem Thema Gebet beschäftigen, und deswegen ist mir wichtig, mit Psalm 1 zu beginnen, bevor du betest. Bevor du betest, und so hören wir jetzt den Predigttext. Schwarz auf weiß. Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, der nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzt mit Leuten, denen nichts heilig ist. Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Ganz anders geht es denen, die nicht nach Gott fragen. Sie sind wie Spreu, die der Wind davonbläst. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen, und in der Gemeinde der Treuen ist für sie kein Platz. Der Herr kennt die Taten der Menschen, die auf ihn hören, und behält sie im Gedächtnis. Aber von denen, die nicht nach ihm fragen, bleibt keine Spur. Der Titel der Predigt heute ist Bevor du betest. Und der Psalm 1 steht als Psalm vor allen anderen Gebetspsalmen, und ich glaube, es ist ein Hinweis darauf, was soll eigentlich passieren, bevor wir beten. Das Erste, wir können, bevor wir beten, einfach nicht hören. Das heißt, wir beten einfach vor uns hin, ohne dass wir überhaupt realisieren, dass vielleicht auch Gott was zu sagen hätte. Und natürlich ist es sinnvoll, in einer Notlage nicht erst noch zu warten und lang zu meditieren und erst noch irgendwas zu überlegen oder in der Bibel zu lesen. Da ist es angezeigt, einfach zu beten. Aber wenn man sich Zeit nimmt zum Gebet, dann ist es gut, zuerst hinzuhören. Aber ist ganz klar, im Psalm ist das als Kontrast aufgebaut. Die Leute, die nicht hören wollen, werden so beschrieben. Wie glücklich ist ein Mensch, der sich nicht verführen lässt von denen, die Gottes Gebote missachten, die nicht dem Beispiel gewissenloser Sünder folgt und nicht zusammensitzen mit Leuten, denen nichts heilig ist. Und dann der Kontrast, das Gegenteil, Wie glücklich ist ein Mensch, der Freude findet an den Weisungen des Herrn, der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Gottes Wort meditieren. Bevor du betest, Gottes Wort meditieren. Ich möchte ein paar Sachen sagen zu den blauen Worten hier auf der einen Seite. Das erste ist das Gesetz, was einem auffällt. Wenn wir Gesetz hören, dann denken wir normalerweise an Verkehrsregeln. Das sind diese Gesetze oder ans Steuergesetz. Jetzt haben eigentlich alle das eingereicht oder die, die es verlängert haben, noch nicht. Aber das Gesetz, das steht in der Bibel für was ganz Besonderes. Es steht eigentlich für alles, was Gott uns in der Bibel mitgibt. Warum gehe ich davon aus? Man könnte ja sagen, ja, das Gesetz in der Bibel, das sind die 10 Gebote. Fertig, 10 Gebote und das ist das Gesetz. Man könnte auch sagen, ja gut, es gibt ja über den 10 Geboten noch andere Gesetze in der Bibel. Okay, dann nehmen wir also noch 1. Mose bis 5. Mose dazu. Dann haben wir das Gesetz. Interessant ist, wenn Jesus das Thema Gesetz erwähnt und dann hinterher Verse zitiert, dann kann es sein, dass er zum Beispiel aus den Psalmen zitiert. Zum Beispiel im Johannes 10, Vers 34 oder im Johannes 15, Vers 25. Dort zitiert Jesus einen Psalm, also er nimmt Verse aus den Psalmen und sagt hinterher, habt ihr das im Gesetz gelesen? Das Gesetz bedeutet also auch schon hier weit mehr als einfach nur die ersten 5 Bücher Mose, sondern es bedeutet alles, was wir in der Bibel überliefert haben. Und es ist völlig klar, das kann Freude auslösen. Es ist hier eine Möglichkeit, mit Freude zu übersetzen. Eine andere Möglichkeit ist, Gefallen oder Verlangen zu übersetzen. Also mir gefällt das, was ich da lese in der Bibel. Ich habe ein Verlangen danach. Und ich habe mich gefragt, wie kommt so ein Verlangen danach, die Bibel zu lesen? Wie können wir das überhaupt haben, dass wir sagen, juppi, ich darf die Bibel lesen? Ich glaube, ein Punkt ist, dass wir häufig viel zu schnell drüber weggehen. Ich habe bei Martin Luther nachgelesen, Martin Luther, der Reformator, vor genug langer Zeit, 500 Jahren, hat der schon geschrieben, wie er mit der Bibel umgeht. Und ich finde das bis heute einen vorbildlichen Umgang mit der Bibel. Der sagt, ich lese manche Worte oder manche Abschnitte so lang, bis ich warm damit werde. Und ich weiß nicht, ob es euch auch manchmal so geht, da liest man einen Abschnitt in der Bibel und es lässt einen kalt, offensichtlich. Es spricht einen nichts an, man findet nichts interessant, es ist irgendwie schon alles, was man weiß und es spricht nicht zu einem. Martin Luther gibt den Hinweis, bleib dran. Hör dann nicht auf, sondern lass es nochmal in dich reinsinken. Lies es nochmal. Lass es so lang an dich heran, bis du warm wirst damit. Und warum kann er das sagen? Warum ist das so, dass wenn wir das heranlassen an uns, wenn wir es immer wieder lesen, wenn wir es meditieren, so wie es im Psalm 1 vorgeschlagen wird, Tag und Nacht, also immer wieder, das ist eine Umschreibung für nicht einfach nur einmal oder sporadisch, sondern Tag und Nacht ist eine Umschreibung dafür, wir lesen es immer wieder, bewusst. Und wir wiederholen das Lesen. Und warum fängt es dann an, in uns zu wirken, dass wir warm damit werden, weil es eben nicht einfach nur ein normales Wort ist, wie es in jedem anderen Roman zu finden ist, sondern es ist Gottes Wort vom lebendigen Gott. Und das macht den Unterschied. Deswegen, weil das Wort lebendig ist, werden wir warm damit werden, wenn wir es lesen und an uns heranlassen. Das Zweite ist, dass wir auch keinen Unterschied machen. Es gibt viele ermutigende Bibelverse in der Bibel, zum Beispiel Philipper 4, Vers 13. Nichts ist mir unmöglich, weil der, der mit mir, bei mir ist, mich stark macht. Nichts ist mir unmöglich. Ich meine, wer freut sich nicht über so eine Aussage, wenn man am Morgen die Bibel aufschlägt und vielleicht bei Philipper 4 ist, nichts ist mir unmöglich. Ich meine, dann kann man in den Tag starten. Aber es kann auch sein, man schlägt bei 1. Korinther 15 auf. Lasst euch durch solche Reden nicht täuschen. Schlechter Umgang verdirbt den besten Charakter. Und dann sitzt man mit den gleichen Leuten am Frühstückstisch wie jeden Tag. Was ist das? Was bedeutet das jetzt für meinen Tag? Schlechter Umgang verdirbt den besten Charakter? Gibt es Leute, von denen ich mich fernhalten sollte? Was möchte Gott mir damit sagen? Lass dich durch solche Reden nicht täuschen. Das heißt doch auch, gewisse Dinge, die ich höre den Tag durch, sind eine Täuschung. Die sind nicht gut für mich. Die sollte ich nicht befolgen. Egal wie wir damit umgehen, ob weiß auf schwarz oder schwarz auf weiß, manchmal braucht es richtig viel Zeit, dass das Wort in uns warm wird und dass das, was Gott möchte, eine Begegnung mit ihm, dass das einfach eine Zeit braucht. Deswegen ist es ganz gut, dass wir das nicht einfach schnell abhaken, so als Pflichtübung jeden Morgen, sondern dass wir uns Zeit nehmen dafür. Bevor du betest, das Erste, nimm dir Zeit für Meditationen. Ich zeige euch, wie Martin Luther das gemacht hat. Der hat sich Zeit genommen für einen Bibelabschnitt. Der hat sich Zeit genommen, den Bibelabschnitt zu lesen, wieder zu lesen, so lange zu lesen, bis er warm wird damit, bis es wirklich in ihn reinkommt und dieses Wort ihn verändert und er merkt, das ist was, was lebendig macht. Und dann hat er sich 3 Fragen gestellt. Für was kann ich Gott loben und ihm danken? Für was kann ich Gott loben und ihm danken? Finde ich eine super Frage. Am Anfang des Betens. Für was kann ich Gott loben und ihm danken? Oder am Anfang des Betens. Wir werden da dazukommen. Es gibt auch die Bußpsalmen, die wir in der Bibel finden. Welche Sünden kann ich bekennen? Welche Sünde plagt mich? Was gehört schon lang zu Jesus, wo Sünde hingehört? Und um was will ich Gott bitten? Es sind ganz schön viele Bibelverse, wo ich hinterher sagen muss oder sagen darf zu Jesus, ich kann das gar nicht. Ich merke, ich bin viel zu schwach. Ich schaffe das nicht. Und wo ich dann sagen kann, Herr Jesus, aber ich bin froh, dass ich dich bitten darf, dass ich dich bitten kann. Bevor du betest, für was kann ich Gott loben und ihm danken? Bevor du betest, welche Sünde kann ich bekennen? Bevor du betest, um was will ich Gott bitten? Und dann zu merken, das ist alles schon Gebet. Und dann können die ganzen Anliegen, die einen vielleicht noch plagen oder im Kopf umherschwirren, die können dann auch noch gerne dazukommen. Der Tag und Nacht in seinem Gesetz liest und darüber nachdenkt. Das ist das, was der Psalm 1 vorschlägt. Bevor du betest, Tag und Nacht, ich habe es gesagt, ist eine Umschreibung für immer wieder, ist auch eine Umschreibung für, du musst nicht eine besondere Tageszeit dafür finden. Wenn dir der Morgen nicht passt, kannst du auch den Abend nehmen. Ich habe gemerkt, wenn ich es morgens nicht mache, am Abend mache ich es erst recht nicht. Tag und Nacht bedeutet auch, es ist regelmäßig. Es ist nicht einmal und dann ein paar Tage, ach, brauche ich eigentlich doch nicht so und dann wieder einmal, sondern es ist regelmäßig. Und es bedeutet, es ist ein Teil von meinem Leben. Und dann, der Freude findet an den Weisungen des Herrn. Ich habe gemerkt in der letzten Zeit, ich habe mich beschäftigt mit den kleinen Propheten, das sind so Propheten, die eher wenig Kapitel haben. Das ermutigt mich immer, weil dann bin ich auch mal wieder an einem Ende von einem Buch. Und dann habe ich festgestellt, diese kleinen Propheten, die haben mich unglaublich herausgefordert, weil da wird unglaublich viel Gerichtspredigt gemacht. Die Propheten, die sind nicht zufrieden mit dem, was die Israeliten damals gelebt haben. Und ich habe mich immer auch gefragt, ja, wo bin ich so wie diese Israeliten damals? Und es hat mich herausgefordert. Aber auf der anderen Seite ist auch immer wieder durchgedrungen, Gott ist unglaublich gnädig und barmherzig. Er Er schafft es nachher mit seinem Volk. Auch wenn das Volk nicht will, auch wenn sich das Volk querstellt, auch wenn das Volk so in eine ganz andere Richtung läuft, wie ich das auch ab und zu tue. Und ich habe gemerkt, es war gut dran zu bleiben. Ich habe jetzt noch ein paar Kapitel und dann bin ich durch die 12 kleinen Propheten durch. Und ich frage mich, was ist dann dran? Für mich ist das immer schön, auch wieder ganz Neues anzugehen in dieser Beziehung. Meditieren, Freude dran haben und finden. Bevor du betest, lies den Abschnitt, den Gott dir schenkt für diesen Tag und lies ihn so häufig, bis er in dir warm wird. Und das Zweite, das Erste ist meditieren, das Zweite ist, kläre deine Beziehung zu Gott. Wir haben angeschaut, eben bevor du betest, es ist gut, die Bibel zu lesen, es ist gut, sich aus seinem Wort füllen zu lassen, dass wir auch richtig beten können. Und dann kommen hier so ein paar Bilder. Kläre deine Beziehung zu Gott, habe ich als Überschrift gewählt, weil es heißt hier, er gleicht einem Baum, der Mensch, der anfängt, bevor er betet, Gottes Wort zu konsumieren, zu meditieren. Er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Jahr für Jahr trägt er Frucht, sein Laub bleibt grün und frisch. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Ich möchte ein paar Hinweise geben. Ich habe keine Ahnung, was für ein Baum das ist. Ich kenne keinen Baum, der Blätter hat und die nicht verliert und dann trotzdem Frucht bringt. Keine Ahnung, wahrscheinlich irgendein Regenwaldbaum. Dort gibt es solche Feigenbäume, glaube ich, die Blätter haben und Frucht bringen und die Blätter bleiben immer grün. Ich glaube, hier in der Gegend gibt es keine solchen Bäume. Das Einzige, was mir eingefallen ist die Eibe, aber da ist die Frucht, glaube ich, nicht so genießbar. Für mich ist aber das Bild entscheidend. Es geht darum, es hat nicht immer alles Saison. Also bei der Migros scheinbar schon oder bei anderen Großverteilern. Aber wenn wir jetzt mal von dem absehen, es hat nicht immer alles Saison. Und das ist auch gut so. Es gibt Zeiten der Ruhe, es gibt Zeiten der Erholung, es gibt Zeiten des geringen Wachstums, aber es gibt dann auch Zeiten für Frucht. Und es gibt dann Zeiten, wo eben der Überfluss da ist. Aber was bei diesem Baum eben speziell ist, gegenüber unseren Apfelbäumen oder Kirschbäumen oder sowas, dass die Blätter immer grün sind. Und ich habe mich gefragt, ja, was soll das uns sagen? Was ist die Aussage dahinter, dass die Blätter immer grün sind? Ich glaube, es hängt zusammen mit dem, was wir ganz am Anfang lesen, der am Wasser steht. Die grünen Blätter sind, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass der permanente Versorgung hat von Wasser. Das ist ja das Problem von unseren Laubbäumen, die müssen die Blätter abwerfen, weil im Winter, wenn das Wasser frieren würde, das wär nicht gut für den Baum. Aber hier, da ist der kontinuierliche Zustrom von Wasser gewährleistet und deswegen kann der immer grüne Blätter haben. Das heißt, da ist eine lebendige Beziehung da. Und ich glaube, es ist genau das, was die Verse hier aussagen wollen. Da ist eine lebendige Beziehung, eine Beziehung zwischen Gott und dem Menschen. Eine Beziehung, die da ist, auch wenn es keine Frucht gibt im Moment. Die da ist, auch wenn es im Moment sonst trübe aussieht. Die da ist, auch wenn im Moment vielleicht große Schwierigkeiten da sind. Diese Beziehung, die ist da, weil das Wasser da ist. Das Wasser ist ein Bild für Gott, es ist ein Bild für Leben. Wir reden ja auch vom Lebenswasser, wenn wir über Jesus reden. Und die ist da, weil Jesus diese Beziehung will und aufrecht erhält und auch immer wieder zu neuem Leben entfacht. Und dann der Kontrast. Ganz anders geht es denen, die nicht nach Gott fragen. Sie sind wie Spreu, die der Wind davonbläst. Vor Gottes Gericht können sie nicht bestehen und in der Gemeinde der Treuen ist kein Platz für sie. Das zweite Bild ist auch aus der Landwirtschaft. Das ist vielleicht ein Bild, das für uns eher ungewöhnlich ist, weil bei uns erledigt die Arbeit heute der Mähdrescher. Da wird schon das Korn und die Spreu schon getrennt und hinterher haut der Mähdrescher das alles hinten raus, was nicht gebraucht wird. Und das, was gebraucht wird, das kommt dann in den Wagen nebendran. Aber früher war das so, dass man das Korn gedroschen hat. Also man hat das erstmal getrocknet, dann gedroschen und hinterher hat man das hochgeworfen, das, was man da gedroschen hat. Und dann ist die Spreu ist mit dem Wind weggeblasen worden und das Korn, weil das schwerer war, das ist wieder zurückgefallen auf den Dreschplatz und das hat man hinterher eingesammelt und hat das weiterverarbeiten können. Es ist ein Bild, wo auch klar wird, es ist ein Kontrast, oder? So wie das die Katrin auch gut gesagt hat, ein Kontrast gibt es in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Das eine ist leicht, das weht der Wind weg und das andere ist schwer, das bleibt zurück. Und die Frage ist, was soll das uns sagen? Leute, die nach seinem Wort fragen, eben die meditieren, bevor sie beten, die sich erfüllen lassen wollen von dem, was Gott ihnen sagt, die gleichen dem Korn, das bleibt zurück und das ist tatsächlich was, was ja auch wieder Frucht bringen kann, ein Korn, und das andere, das weht davon. Das heißt, die werden nicht bestehen, die werden nicht so bleiben können. Die sind irgendwann mal weg. Wir sagen heute vielleicht weg vom Fenster, aber damals eben die Spreu, die hat der Wind weggeblasen. Das heißt, es ist wie eine Frage, wo gehörst du dazu? Gehörst du zu denen, die sich wegblasen lassen? Das heißt, die irgendwann aufgehört haben, sich von Gott erfüllen zu lassen mit seinem Wort, die nicht mehr daran interessiert sind, was Gott sagt? Die sind hier auf der einen Seite vorgestellt. Ganz anders geht es denen, die nicht nach Gott fragen. Das ist der eine Kontrast. Und der andere, er gleicht einem Baum, der am Wasser steht. Und hinterher endet das Ganze mit: Der Herr kennt die Taten der Menschen, die auf ihn hören, und behält sie im Gedächtnis. Aber von denen, die nicht nach ihm fragen, bleibt keine Spur. Also nochmal eine Bestätigung dafür, dieses kontrastreiche Leben, das Leben entweder oder, hier im Psalm 1 ganz klar dargestellt, wie das Leben nachher ausgeht. Und man kann das natürlich jetzt als Hinweis lesen oder als Mahnung. Man kann sagen, ach, ich möchte doch lieber auf diese Seite anstelle auf diese Seite. Für mich ist dieser Vers aber noch mehr eine Erinnerung an Jesus Christus. Wenn wir auf ihn schauen, was er getan hat, wenn wir auf ihn schauen, wie er in seinem Leben immer wieder gehört hat, was Gott ihm sagt, und wenn wir auf ihn schauen und merken, dass seit über 2000 Jahren über das, was er getan hat, geredet wird, dann merken wir, es ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, so beim Zuhören. Vielleicht hat der ein oder andere gedacht, ja, das mache ich jetzt wieder wirklich. Bevor ich anfange beten, ich lasse wirklich das Wort zu mir reden, ich schlage die Bibel auf und ich meditiere das und ich mache das vielleicht Tag und Nacht oder obwohl ich eigentlich überhaupt keine Zeit dafür habe oder mir keine Zeit dafür nehmen will, ich mache es jetzt wieder. Und ich weiß nicht, wie viele von uns hier sitzen, wo schon ganz häufig so einen Entscheid getroffen haben. Wo schon ganz häufig gesagt haben, ja, stimmt, weil es der Prediger gesagt hat, ich mache es jetzt wieder. Ich finde es gut, dass es hier mit diesem Anklang an Jesus aufhört. Weil das erinnert mich daran, ich kann noch so häufig sagen, ja, ich mache es jetzt wieder. Ich werde es aus mir heraus gar nicht schaffen. Ich werde es aus mir heraus nicht leisten können. Die Disziplin, die erforderlich ist, Tag und Nacht, die Konsequenz, die erforderlich ist, den Text nochmal zu lesen, bis er warm wird in mir, den Text nochmal an mich heranzulassen, auch wenn er sperrig ist, auch wenn er vielleicht völlig unverständlich ist für mich, dem Text trotzdem noch eine Chance zu geben, auch wenn es eigentlich was ist, was ich gar nicht hören will. Das schaffen wir nur durch Jesus. Und deswegen, und so möchte ich abschließen, ist mir völlig klar, Das Erste, bevor wir beten, ist, dass wir klarstellen, wie ist eigentlich unsere Beziehung zu Jesus. Wir können alles Mögliche leisten durch unsere Anstrengung, aber das, was Jesus geleistet hat, können wir nicht tun. Er wärmt in uns den Text. Er erfüllt uns mit dem Heiligen Geist, dass der Text nicht nur einfach in uns wirkt, sondern sich entfaltet, dass diese Frucht eben kommt. Deswegen heißt es auch Frucht des Heiligen Geistes. Er ist der, der in uns Dankbarkeit machen kann. Eine Dankbarkeit, die dann dazu führt, dass wir Verlangen danach bekommen, nach Gottes Wort. Die dann dazu führt, dass wir Lust haben, wieder die Bibel in die Hand zu nehmen. Die dann dazu führt, dass wir nicht einfach nur unsere Gebete herunterleiern, sondern tatsächlich vorher meditieren, was Gott uns sagen möchte. Und die dann dazu führt, dass wir einen Ausblick haben, der unvergleichlich ist. Diese Zusage, was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Das ist nicht in dem Sinn, dass alles, was wir machen, super rauskommt und dass wir immer einen Haufen Geld damit verdienen werden oder sonst was. Aber es ist eine Aussage, dass das, was hier anfängt an Beziehung, an Gutem in unserem Leben, das wird sich fortsetzen. Und das nennt die Bibel ewiges Leben. Das, was hier anfängt an Hören auf Gott, an Reden mit Gott, das wird sich fortsetzen in dem, dass Gott uns zu sich nimmt und wir eins zu eins mit ihm reden werden. Was immer ein solcher Mensch unternimmt, es gelingt ihm gut. Ich hoffe, dass diese Woche gelingt. Und ich möchte euch in diese Zeit vom Lobpreis drei Sachen mitgeben. Klär doch, wie ist deine aktuelle Beziehung zu Jesus? Oder wie ist deine aktuelle Beziehung zu seinem Wort, zu dem, was in der Bibel steht und was du jeden Tag lesen kannst? Wie ist deine Beziehung zu Jesus und zu seinem Wort? Und dann lass die Texte, wir werden verschiedene Lieder singen und die sind alle irgendwie mit Text. Das ist kein Zufall, das ist ganz bewusst, weil auch diese Texte reden zu uns, die können uns erwärmen. Und wenn dich so ein Text erwärmt, dann freu dich dran. Und eben, mach alles, was du nächste Woche anfängst, mach's aus Dankbarkeit. Mach's nicht aus dem eigenen Knorz heraus, weil es jetzt halt der Alex gesagt hat, muss ich jetzt wieder mal. Sondern mach's aus Dankbarkeit heraus, dass Jesus Christus dir begegnen möchte und dir begegnet und dass er dazu eben diese Form der Bibel, die Form der Meditation gewählt hat. Ich möchte abschließen mit Gebet und dann steigen wir ein mit wohl dem, der nicht wandelt. Für alle, die es jetzt schon erwartet haben, es kommt tatsächlich dieser Klassiker, der diese Verse aus Psalm 1 aufnimmt. Also noch einen Moment Geduld und dann können wir voll loslegen. Wohl dem, der nicht wandelt. Herr Jesus Christus, ich danke dir für diesen Kontrast. Ich danke dir für diesen Psalm. Und ich danke dir, dass wir nicht einfach irgendwelche Gebete herunterleiern müssen. Dass es nicht einfach darum geht, irgendeine Pflicht zu erfüllen, sondern dass es darum geht, von wem lasse ich mich ganzheitlich erfüllen. Und das kannst nur du sein. Ich danke dir, dass du uns erfüllst mit deiner Liebe, dass du uns erfüllst mit dem, nicht mit dem Druck, sondern mit der Freude und der Freiheit, so wie wir es gelesen haben im Psalm 1. Und ich möchte dich bitten, dass du das tust bei jedem von uns, dass wir bemerken und entdecken und realisieren, was für einen großen Schatz du in unser Herz und uns in der Bibel auch mitgibst und dass du uns auch erwärmst durch das, was wir lesen. Erwärmst, dass es hinterher zur Frucht kommt, zur Frucht, die bleibt und die in deinem Sinn ist. Und so danke ich dir, Herr Jesus, dass du mit uns gehst in die nächste Woche, dass wir es nicht aus uns schaffen müssen, sondern dass wir deinen Geist und deine Liebe als Fundament mit uns nehmen können, auch aus diesem Gottesdienst heraus. Amen.